Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie üblich mit mir, Jonas Tietgen, und mir gegenüber der heute adjektivlose Yannick. Moin!
Also bin ich adjektivlos, ist auch ein Adjektiv. Moin.
Scheiße, ja. Der neue Running Gag. Scheiße. Wahrscheinlich gehen wir damit den Hörern schon voll auf den Sack. Wir sollten damit, glaube ich, aufhören. Tut mir leid. Ich halte mich zurück ab sofort. So, alle fleißigen, treuen Hörer wissen ja, worum es heute geht. Wir haben das Ende letzter Folge schon angekündigt, als wir darüber gesprochen haben, wie wir Prompt-Tracking aufbauen, wie das alles funktioniert. Wenn du da noch nicht reingehört hast, gerne in die letzte Folge nochmal reinhören, das lohnt sich. Und das ist so der Grundstein für die heutige Folge, denn meine Stimme will nicht mehr. Wir fangen gerade an mit dem Podcast und die Stimme hört schon auf. Das ist ein super Zeichen.
Es kommt ja gleich die Ad, da kannst du nochmal einen Schluck Wasser trinken.
Sehr gut. Ja, die letzte Folge ist so der Grundstein für das, worüber wir heute sprechen, nämlich welche Daten wir uns dann wirklich angucken beim Prompt-Tracking und welche Maßnahmen wir daraus ableiten, um selber im besten Fall natürlich in den KI-Suchen gefunden zu werden.
Bevor wir aber nun richtig mit der Folge loslegen, noch ein paar Worte zum Sponsor der heutigen Folge, und das ist Finseo. Finseo ist ein AI-Visibility-Tool, das dir konkrete Handlungsempfehlungen aufzeigt und Optimierungspotenziale ableitet. Du kannst dabei die Sichtbarkeit deiner Marken in KI-Modellen tracken und analysieren, wie und wo deine Marken erwähnt oder auch zitiert werden. Du hast außerdem die Möglichkeit zu prüfen, wie der Wettbewerb dasteht, was genau und vor allem wen die KI in deiner Branche empfiehlt. Ein cooles Feature, wie ich finde, ist, du kannst Logfiles hochladen und damit deinen Bot-Traffic analysieren. So bekommst du ein umfassendes Bild deines KI-Traffics und der KI-Sichtbarkeit deiner Webseite. All das hilft dir dabei, einen umfassenden Überblick über das Geschehen in der KI-Suche zu bekommen und dementsprechend Handlungsmaßnahmen abzuleiten. Deswegen hilft Finseo dir dabei, wichtige Insights zu generieren und zu schauen, wie du in deinem Marktsegment in KI dastehst. Jonas und ich nutzen das Tool mittlerweile fast täglich, um Sichtbarkeit, Performance und unsere relevanten Prompts zu tracken. Wenn du das Ganze selber ausprobieren willst und dich vom Tool selbst überzeugen willst, dann gehe jetzt auf www.finseo.ai. Ich buchstabiere nochmal. www.finseo.ai. Und lege dir einen kostenlosen Account an. Zusätzlich findest du den Link zur Webseite natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit unserer Folge.
So, wir wollen uns heute vor allen Dingen auf zwei Kennzahlen konzentrieren in dieser Folge. Nämlich zum einen geht es um das Thema Sentiment und zum anderen um das Thema Mentions. Und wir fangen mal mit dem Sentiment an. Also erstmal kurz zur Erklärung, weil das ist jetzt ja noch ein recht neues Wort für viele Online-Marketer und SEOs. Das Thema Sentiment geht darauf ein und versucht im Prinzip mit NLP und ganz vielen anderen Analysen rauszukriegen, wie positiv oder negativ eine Marke oder Entität beschrieben wird. Das heißt, wenn du ganz viele schlechte Bewertungen hast und alle schreiben, dein Tool ist Mist und in allen Listen stehst du drin als ganz schrecklich, buche nicht, dann ist das Sentiment mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sehr schlecht, was sich in einer kleinen Zahl äußern würde. Je höher, desto besser. Ich glaube, das ist bei allen Tools so, oder?
Ja, und vor allem, also es ist nicht nur das, sozusagen, wie Kunden praktisch auch über deine Marke oder deine Entität sprechen, sondern vor allem auch, gerade aus dem E-Commerce-Bereich, ne, ich bin ja immer hier so ein bisschen der E-Commerce-Part im Podcast, aber gerade im E-Commerce-Bereich ist es vor allem auch das Sentiment, wie über die Eigenschaften deiner Produkte gesprochen wird. Zum Beispiel, ist der Schuh besonders stylisch, ist der besonders funktional, hat er besonders hohe Verarbeitungsqualität oder legt er eher Wert auf Design? Ne, also da kann man dann auch recht leicht rauslesen und raushören, in welchen Bereichen oder mit welchen Eigenschaften die Produkte halt als sehr, sehr stark assoziiert werden und als sehr, sehr passend assoziiert werden. Wenn es jetzt zum Beispiel geht, hey, ich suche einen Sneaker, der sehr bequem ist oder so, oder ich suche einen Sneaker, der gut zum, oder einen Schuh, der gut zum Wandern ist, na, dann hast du vielleicht eine Marke, wo ChatGPT beispielsweise, ChatGPT der Meinung ist, hey, die Marke produziert sehr, sehr hochwertige Schuhe, weil die sehr auf Material achten und die sind sehr bequem und sind sehr funktional gehalten, tolle Materialien. Und Der Wettbewerber ist zum Beispiel eher assoziiert mit ein sehr, sehr stylisches Aussehen. Die sehen sehr gut aus, die sind sehr stylisch und so weiter und so fort. Das heißt also, du kannst schon sehr, sehr gutes Sentiment rauslesen, in welchen Bereichen deine Marke sehr, sehr stark ist. Und dann musst du für dich natürlich dann auch im nächsten Schritt rausfinden, ob du in diesem Sentiment dich auch sozusagen wieder siehst, ob du mit den Produkten dich wiederfindest oder ob du sagst, hey, eigentlich stehen wir für was ganz anderes mit unseren Produkten, mit unseren Schuhen beispielsweise. Also ist dann wiederum, da kommen wir nachher nochmal dazu rauf, aber wiederum das Problem des Sentiments, ne? Und das ist sozusagen der Kern, worum es beim Sentiment geht. Nicht nur, wie sagen Kunden, hey, ich habe den Anbieter gut gefunden oder ich finde die Produkte gut, weil die sind so und so, das Einkaufserlebnis war gut, ne, so typische Bewertungsportale, wo man dann Bewertungen abgeben kann, sondern vor allem auch aus verschiedensten Quellen, wie sozusagen ChatGPT oder das LLM deine Marke, deine Entität in diesen Bedeutungskontext einordnet. Ne? Das sind zwei Teile sozusagen.
Wenn wir das jetzt mal in ein Praxisbeispiel reinwerfen, wenn wir zwei Prompts haben, die wir tracken zu einem Produkt von uns, beispielsweise, wir bleiben bei dem, was du genannt hast, wir haben Schuhe, sagen wir, wir haben Wanderschuhe und dann haben wir zwei Prompts, die wir tracken. Prompt 1 ist, sind diese Wanderschuhe oder welche Wanderschuhe sind gut geeignet für Anfänger? Und der zweite Prompt ist, welche Wanderschuhe sind gut geeignet für Profis? Und bei beiden werden wir erwähnt, bei beiden Prompts. Und dann haben wir aber vielleicht ein unterschiedliches Sentiment. Das heißt dann nicht, dass unsere Marke unbedingt als negativ empfunden wird, sondern es kann sein, dass unsere Marke oder unser Produkt dann eine stärkere oder nicht so starke Assoziation mit diesem einen Thema, nämlich Anfänger oder Profi, hat.
Genau, man könnte auch zum Beispiel sagen, bei dem einen Prompt ist das Sentiment eher neutral, ne, da werden wir genannt, hey, die gibt's, die sind eher für Profis, ne, aber Anfänger können die auch benutzen, das ist eher neutral. Und bei dem anderen ist zum Beispiel die Profis, dann sagst du, ja, für Profis bietet sich vor allem die Marke XY an, da sie sehr viel Wert legen oder da sie viel Wert legen auf dieses und jenes, das und das, diese und jene Eigenschaften. Ne. Und dann würdest du sagen, in dem Fall ist das Sentiment eher positiv, weil genau das angesprochen wird, was wichtig ist und vor allem, was die Marke sozusagen für den Prompt, das die beste Marke ist, weil sie genau eben diese Profis anspricht. Und dann ist das Sentiment sehr positiv.
Genau. Und das ist auf jeden Fall etwas, was sich lohnt zu verfolgen, weil wenn wir es dann geschafft haben, in den Prompts genannt zu werden, dann wollen wir ja auch, dass wir in irgendeiner Form dort positiv erwähnt werden oder unser Produkt positiv mit diesem Prompt verbunden wird. Und wenn das natürlich dann schlecht ist, also wenn wir bei dem Beispiel bleiben und wir haben super niedriges Sentiment beim Thema Wanderschuhe für Profis, aber wir haben Wanderschuhe für Profis, dann müssen wir mal gucken, woran das vielleicht liegt. Ja. Und ein oder wahrscheinlich der größte Teil, wie das Sentiment zustande kommt, ist ja nicht, was wir auf unserer eigenen Seite schreiben, sondern ein sehr, sehr großer Teil kommt ja daher, was von außen geschrieben wird. Was wird auf Seiten geschrieben, die über unsere Marke, Entität oder über unser Produkt schreiben? Und da sind natürlich die offensichtlichen Dinge Bewertungsplattformen. Ne, ich meine, du kennst da, was ist da im E-Commerce der Klassiker? Da gibt's doch ganz viele Bekannte.
Trustpilot, Trusted Shops, vor allem im deutschsprachigen Raum. Das sind so die externen Bewertungsplattformen. Und dann hast du noch so Anbieter, gerade für Shopify oder so, wo du dann halt deine Reviews einsammeln kannst. Ja. Aber so externe Bewertungsplattformen würde ich vor allem sagen, Trusted Shops, Trustpilot, im Dienstleistungsbereich ist es vor allem Proven Expert beispielsweise.
Genau, ich würde da auch noch die Google-Bewertungen mit reinnehmen. Die sind zumindest mal für AI-Overviews sehr relevant. Ob die anderen sich da so sehr drauf verlassen, weiß ich nicht. Aber gerade natürlich für AI-Overviews ist es relevant. Und was auch ganz wichtig ist, ich habe das in der letzten Zeit viel getestet, ist, dass es wirklich externe Plattformen sind. Also die Testimonials auf deiner Seite, die du von deinen Kunden einsammelst, ob das jetzt ein Online-Shop ist, der dann eben fragt, kannst du mir eine Bewertung oder uns eine Bewertung schreiben, wenn das auf der eigenen Plattform ist, wird es als lange nicht so seriös und wichtig gewertet wie von externen Plattformen. Das habe ich sehr, sehr viel getestet und habe häufig die Antworten sowohl von Claude als auch von Perplexity bekommen, dass bei manchen Anbietern in dem Bereich, in dem ich gesucht habe, stand dann wirklich dran, hat viele Testimonials, aber alle nur auf der eigenen Seite, da ist fraglich, wie seriös sie sind.
Ja.
Und das ist ja korrekt, ne? Ich will niemandem unterstellen, dass er dort faked, aber auf der eigenen Seite ist es halt natürlich nicht so verifizierbar. Ich meine, klar, man könnte jetzt sagen, Proven Expert kannst du auch verarschen. Ja, kannst du auch. Aber
geht die, alles.
Klar, aber die KI-Modelle scheinen da natürlich, was ich auch sinnvoll finde, würde ich als Mensch auch machen, externe Portale als sehr viel wichtiger zu bewerten, als auf der eigenen Seite sie zu haben. Was hier nicht heißen soll, dass du auf deiner eigenen Seite die Bewertungen rausnehmen solltest oder sie nicht einsammeln solltest. Social Proof auf der eigenen Website, egal ob das im E-Commerce ist, wo du dann deine Sternebewertung bei den Produkten hast oder du hast Testimonials als Coach oder bei deinen Online-Kursen, ist auch ultra wichtig, aber nicht unbedingt für das Thema Sentiment und für das Thema wird man dann genannt in KI-Suchen. Das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache. Das heißt, wenn wir ein schlechtes Sentiment haben oder eins, das nicht passt, wie wir vorhin in dem Beispiel genannt haben, müssen wir gucken, wo kommt das her? Was haben wir für externe Erwähnungen? Da kann man den Klassiker machen. Ahrefs nutzen oder irgendein anderes SEO-Tool, mal die Backlinks analysieren, gucken, wer erwähnt uns hier alles und mal schauen, was wird dort geschrieben und wie wird das geschrieben. Und das Gleiche kannst du machen, indem du einfach mal auf Google gehst und nach der Marke suchst. Ne? Einfach mal nach deiner eigenen Marke suchen oder nach dem Produktnamen, dann der Klassiker mit Anführungszeichen suchen am besten, vor allen Dingen, wenn der Produktname mehrere Wörter beinhaltet, dann immer schön Anführungszeichen setzen, dass nur dieser String, wie es dann in der Technik heißt, also nur diese Wörter in der Reihenfolge wirklich gefunden werden. Und dann kannst du mal gucken, was schreiben da andere über dich. Und wenn dort irgendwas nicht passt, ich hatte gerade mit Yannick wir hatten ja gerade drüber gesprochen in der Vorbesprechung, wie wir da dann rangehen könnten. Ich hatte als Beispiel das Thema gebracht, wenn du irgendein SaaS bist und du hast zum Beispiel, ist jetzt ein ganz doofes Beispiel, du hast keinen Kündigen-Button, dass Kunden nicht direkt kündigen können, sondern die müssen über deinen Chat gehen oder sowas oder müssen eine E-Mail schreiben, was es ja tatsächlich gibt, leider. Und in verschiedenen Vergleichsposts, wo dann über Tools aus diesem Bereich, in dem du bist, geschrieben wird, wird bei dir immer hervorgehoben, ja, aber das ist richtig blöd, da kannst du als Kunde nicht selber buchen, ist überhaupt nicht nutzerfreundlich. Das kann natürlich dann für negatives Sentiment in vielen Ergebnissen, wenn du gefunden wirst bei Prompts, sorgen. Und beheben kannst du das dann einfach, indem du in dem Beispiel deinen Kündigen-Button irgendwo mit einbaust und dann diese verschiedenen externen Quellen anschreibst und sagst, hey, wir haben das Feedback gehört, können wir voll nachvollziehen, war blöd, wir haben das jetzt geändert. Wird uns freuen, wenn du das dort auch in deinem Vergleich änderst. Und wenn du Glück hast, reagieren die dann darauf und passen das an. Und du sorgst dann langfristig für ja ein positiveres Sentiment in der Hinsicht, weil dieses negativ genannte Ding nicht mehr da ist. Das ist jetzt natürlich ein sehr offensichtliches Ding, weil es ist häufig auch ein bisschen schwieriger. Aber ich denke, jedem ist jetzt bewusst, worauf es ankommt, oder beim Thema Sentiment?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich meine, es ist, wie gesagt, das wichtig ist, für sich selbst zu verifizieren, werden wir in der Art und Weise genannt, wie wir es gerne hätten. Also nicht nur werden wir genannt, ne, ist natürlich der wichtigste und der deutlich relevanteste Schritt. Aber wenn wir genannt werden, und das hatte ich erst mit einem Kunden vor kurzem, weil da hat das Sentiment passt da noch nicht ganz so auf die Produktbereiche, die wir da pushen wollen. Da ist das Sentiment nicht ganz so, wie wir es haben wollen. Also die Art und Weise, wie wir genannt werden. Und das ist natürlich dann der zweite Schritt, dass wir, wenn wir genannt werden, dann zu schauen, okay, wie werden wir genannt? Wie spricht man über uns? Beziehungsweise wie stellt uns das LLM dar? Als welcher Anbieter? Mit welchen Produkten? Also ne, wie? Also es geht wirklich einfach gesagt um das Wie. Und das ist halt ganz arg wichtig, um auch zu verstehen, wie wir die Sichtbarkeit in Zukunft nutzen können, die wir dann in ChatGPT und Co. aufbauen, vor allem auch in ChatGPT, ist aktuell noch das meistgenutzte LLM, würde ich sagen, bei vielen, auch wenn da Gemini und Google extrem aufholen und auch in vielen Bereichen schon vielleicht auch überholt haben, ChatGPT. Aber das ist vor allem, also für mich vor allem relevant, wie werden wir beispielsweise in ChatGPT oder dem AI-Mode beziehungsweise Google-Kosmos genannt und nicht nur, ob wir genannt werden, sondern vor allem auch, wie wir genannt werden.
Genau, so viel mal zum Thema Sentiment. Lass uns als nächstes dann über das zweite Thema, das wir angekündigt haben, sprechen, nämlich das Thema der Menschen.
Bevor es aber weitergeht, noch ein paar Worte zu unserem langjährigen Sponsor Ahrefs. Mit den Ahrefs Webmaster Tools hast du eine komplett kostenlose Möglichkeit, deine Webseite zu überwachen und zu analysieren. Sie liefern dir viele interessante Zahlen, die dir dabei helfen, die Rankings und die SEO-Performance deiner Webseite zu verbessern und sie noch besser zu verstehen. Neben den Google-Rankings kannst du auch deine SERP-Features und die Backlinks analysieren lassen. Zusätzlich zu diesen Insights bekommst du die Möglichkeit, auch technische Aspekte zu identifizieren und wichtige Rückschlüsse für die Qualität deiner Webseite zu ziehen. Mittlerweile sind auch KI-Features bei Ahrefs mit dabei und du kannst zum Beispiel auch die Sichtbarkeit deiner Webseite in KI-Modellen tracken. Trotz KI und Co. kann ich aber aus eigener Erfahrung sagen, dass die Metriken wie Rankings, Klicks und so weiter immer noch an Relevanz besitzen und überwacht werden sollten. Und ganz ehrlich, das Beste daran, die Ahrefs Webmaster Tools sind für dich komplett kostenlos. Melde dich noch heute an und gehe hierzu einfach auf ahrefs.com/de/webmaster-tools. Ich buchstabiere nochmal. Ahrefs, also A-H-R-E-F-S, A-H-R-E-F-S geschrieben.com/de/webmaster-tools. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der weiteren Folge.
So, die Mentions sind eine Kennzahl, die einfach nur aussagt, dass unsere Marke oder Entität oder wie auch immer wir es nennen wollen, genannt wurde. Und zwar nicht genau als Quelle, ne? Das sind dann die Citations, das ist nochmal ein anderes Thema, sondern als, in Anführungszeichen, nicht Quelle, sondern Ergebnis in dem Text, den die KI einem dann ausgibt.
Also du wirst einfach genannt. Also Menschen, kann man sagen, das ist, wenn deine Marke genannt wird in, nach einem Prompt. Das heißt also, wenn deine Marke jetzt zum Beispiel in 20 von 30 Prompts genannt wird, dann ist dein Share of Voice sozusagen, im übertragenen Sinne würde man trotzdem dafür aktuell Share of Voice sagen, dann ist dein Share of Voice oder deine Sichtbarkeit bei 66%, nämlich in deinem relevanten Prompt-Set, ne? Das heißt 20, also grob, ne, zwei Drittel sind ungefähr mathematisch ungefähr 66%. Heißt, dein Share of Voice ist bei knapp über der Hälfte der Prompts wird deine Marke genannt. Ne? Es kann auch sein, dass alle anderen Wettbewerbern, die Hauptwettbewerber auch so ein Share of Voice haben. Es ist jetzt nicht von, okay, du hast jetzt 60%, also sind jetzt nur noch 40% zu vergeben. Nein, so heißt es nicht, sondern das ist einfach wirklich der Anteil der Mentions in deinem Prompt-Set. Das heißt also wirklich, wenn du bei, keine Ahnung, 5 von 10 Prompts genannt wirst, ist halt dein Share of Voice bei 50%. Und dieser Share of Voice, der wird vor allem im Zusammenhang mit den Mentions genannt, weil das ist so ein bisschen eine klassischere Metrik, wenn es um die AI-Search geht, ne, die auch aus dem klassischen Marketing kommt, Share of Voice. Hat man früher vor allem auch so, ne, in der Marktforschung gesagt, okay, das ist der Share of Voice Anteil, ne, am Markt ist halt so und so 4% und übertragen auf die AI Search ist halt vor allem bei den Mentions, würde man sagen, das ist so die Share of Voice oder Share of Mentions, mit dem wir uns im Kern eigentlich beschäftigen, wenn wir AI Performance oder AI Search Performance anschauen.
Das ist
so die Kernmetrik eigentlich.
Das ist ja genau das, was wir wollen. Das ist, wenn wir es vergleichen mit der klassischen Google-Suche, im Prinzip die Impression. Ja. Wir sind als Marke genannt worden. Das ist kein Klick, weil wir wissen nicht, ob jemand geklickt hat, aber es ist eine Impression in der Antwort der KI. Ja. Und das ist ja im Prinzip genau das, was wir erreichen wollen. Also wenn wir schon mal in unserem Prompt-Tracking sehen, dass wir Mentions haben für die Prompts, kann man sich auf jeden Fall schon mal freuen, weil man hat es offensichtlich geschafft, im Vergleich zu vielen, vielen anderen, dort erwähnt zu werden. Und eine Mention zu kriegen, ist auch nochmal, finde ich, deutlich schwieriger, als eine Citation zu bekommen. Das ist einfach nochmal, dass wir das auch trennen, diese zwei Dinge. Und wenn wir dann sehen, also es gibt ja zwei Szenarien. Es gibt das Szenario, wir haben Mentions und möchten aber entweder für weitere Prompts Mentions bekommen oder wir möchten auch in der Position weiter nach vorne rücken, weil es wird auch getrackt, wie weit vorne ist diese Menschen, weil wenn mehrere Marken genannt werden, dann werden die ja nicht alle ganz vorne genannt. Ne? Häufig ist es bei der KI, dass die in Stichpunkten antwortet, wenn sie Marken nennt. Und dann ist häufig die Frage, wie weit vorne sind wir denn? Also was früher die Position bei Keywords war sozusagen. Und das ist auch etwas, was wir ja im besten Fall optimieren wollen. Und das zweite Szenario ist eben, dass wir gar keine Mentions haben und rausfinden wollen, warum. Lass uns mal damit kurz starten. Und das ist ja für so der Startpunkt. Wenn wir noch keine Mentions für unsere Prompts haben, oder kann ja auch sein, dass wir für manche schon welche haben und für manche nicht, aber wir wollen für einen gewissen Prompt oder ein Thema, das wir durch diesen Prompt repräsentativ tracken, ne, haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen, möchten wir erscheinen, tun es aber nicht. Unsere Wettbewerber, die blöden Idioten, sind aber da, Yannick. Was machen wir denn jetzt?
Tja, also prinzipiell erstmal analysieren, wer genannt wird und wie er genannt wird und mit vor allem mit welchen Quellen er genannt oder ja, über welche Quellen er genannt wird. Also wenn du einen Menschen hast oder mehrere Menschen hast, dann hast du meistens Quellen, die dort mit angezeigt werden. Bei ChatGPT ist es meistens irgendwo unten, manchmal ist es sogar direkt in den einzelnen Abschnitten. Das kennt man auch bei Claude, ist es ähnlich, wobei Claude eher sehr viel, meiner Erfahrung nach, auch sehr viel aus dem Modellwissen antwortet. Das wird ja ChatGPT auch gesagt. Ja, wenn keine Websuche getriggert wird. Bei nicht rein informationalen Prompts werden aber in den meisten Fällen Webinhalte angezapft oder wird die Websuche getriggert. Ne? Das ist so bei, vor allem bei Informationssuchen, wo du aktuelle und sehr, sehr genaue Fakten und Informationen brauchst, die jetzt vielleicht nicht Monate oder sogar Jahre alt sind, sondern wo es wirklich darum geht, dass du aktuelle Informationen benötigst für diesen Prompt oder für die Beantwortung deines Prompts, deiner Frage. Und dann wird schon eine Web-Suche getriggert. Und in den Websuchen oder das sogenannte REC, das dann im Hintergrund stattfindet, da ist es meistens immer so, dass entweder bei den einzelnen Abschnitten, wo irgendwie eine Aussage von dem LLM getätigt wird, beispielsweise ChatGPT, dann ist da entweder hinten dran eine Menschen oder sogar eine Verlinkung, oder es ist unten einfach, wenn die Menschen so im Text stattfinden, ist es meistens unten ganz am Schluss der Antwort oder des Outputs vom LLM, ist dann meistens so ein kleines Kästchen, wo dann steht Sources oder Quellen, und dann, wenn du da drauf gehst, dann hast du da so eine kleine Liste, welche Quellen denn für die Synthetisierung der Antwort angezapft wurden. Und dann kannst du da auch nochmal schauen, hey, wo, aus welchen Quellen hat denn jetzt ChatGPT auch unter anderem seine Antwort her? Und das würde ich mir dann in dem Falle immer anschauen bei Menschen, wo da welche Quellen wie angezapft werden. Und das ist schon mal ein guter Indikator.
Genau, also für mich sind es auch zwei Dinge, die ich in erster Linie prüfe. Das eine ist das, was du sagst. Ich schaue nach den Citations, nach den Quellen, schaue dort rein, ob ich dort vielleicht nicht drin bin oder ob ich dort negativ genannt werde oder ob ich dort weit unten genannt werde mit meinem Produkt, meiner Marke, meiner Entität. Und davon kann ich dann direkt schon mal ableiten, gut, ich sollte in solche Vergleiche rein. Es muss nicht unbedingt genau diese Quelle sein, wo ich rein muss. Aber vielleicht, wenn, was häufig der Fall ist, wenn es so ein Vergleichspost ist, irgendwie die 10 besten SaaS-Tools für X, dann sollte ich vielleicht darauf achten, dass ich auch in solche Vergleiche reinkomme. Im besten Fall komme ich natürlich auch in die rein, die dort explizit genannt sind. Aber es heißt nicht, dass man unbedingt dort rein muss. Aber es gibt einem so einen Wink, auf welcher Art von Quelle wird der Konkurrent genannt und ich nicht. Und das ist eine Sache, die ich daraus ableite. Welche Art von Seite ist es? Ist es eine Wikipedia-Seite? Ist es so ein List-Post? Ist es eine Bewertungsplattform? Das kann ja einfach die Art, das Format dieses Contents ist für mich relevant, weil ich daraus dann ableiten kann, okay, in solche Arten von Content sollte ich auch rein. Das ist das eine, worauf ich achte. Und das andere ist die Content-Art der Seite, die wirklich in dem Menschen ist. Also häufig hat so eine Menschen dann ja auch eine Verlinkung. Nicht immer, aber hin und wieder. Und wenn ich da dann draufklicke, schaue ich, was ist das für eine Seite? Im E-Commerce, ne, guckst du sicherlich, ist das eine Produktseite? Ist das eine Kategorieseite? Ist es die Startseite? Das sind wahrscheinlich da die Klassiker. Bei mir Dienstleistung beziehungsweise Coaching würde ich schauen, ist es eine Ratgeberseite von mir, die genannt wird? Ist es eine Landingpage oder vom Konkurrent, die genannt wird? Ist es die Startseite, die genannt wird? Und ich habe dieses Thema aktuell, das ist ein schönes Praxisbeispiel, mit dem Thema WordPress-Wartung, die ich hier anbiete. Und da möchte ich auch in den KI-Suchen schön gefunden werden. Und bei manchen Prompts ist es so, dass bei meinen Konkurrenten deren Startseite angezeigt wird, weil meine Konkurrenz teilweise explizit nur Wartung anbietet und das ganze Business sozusagen ein WordPress-Wartungsbusiness ist. Ich habe ja noch andere Bausteine in meinem WordPress-Business drin und bei mir wird dann nicht die Startseite angezeigt, sondern manchmal, und das ist der Knackpunkt, warum ich da so oft noch nicht genannt werde, wird dann die Landingpage, die ich dafür habe, genannt. Mhm. Aber bei vielen, vielen anderen, 80% der anderen, ist es eine Startseite. Und das gibt mir dann natürlich einen Hinweis, okay, offensichtlich wird dort von den LLMs interpretiert, dass dieses Business mehr in Anführungszeichen für das Thema Wartung steht, weil das ganze Business Wartung ist. Bei mir, bei WP Ninjas, ist es ein Teil des Businesses. Das sagt noch nichts über die Qualität aus, aber offensichtlich Weil bei den anderen die Startseite gezeigt wird, muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht nicht meine Startseite umbaue, wenn ich da auch für erscheinen will. Ist dann natürlich eine Abwägungssache, ob ich mein Business komplett auch auf dieses Thema drehen möchte. Aber so kann ich ableiten aus dem Format des Contents meiner Konkurrenz, die genannt wird, im Vergleich zu dem Content, den ich zu diesem Thema habe, ob ich auf einem guten Weg bin oder ob ich komplett am Ziel vorbeischieße. Und aktuell würde ich sagen, aus dieser Ableitung würde ich am Ziel vorbeischießen. Und das sind so die zwei Themen, auf die ich dann ganz krass achte. Content-Format sowohl von den Menschen der Konkurrenz als auch Content-Format der Quellen, der Citations, die genutzt werden, um das Ergebnis zu produzieren. Und mit den zwei, glaube ich, kommt man schon ziemlich weit, ne?
Definitiv. Also vor allem, das sind auch die zwei wichtigsten Sachen meiner Meinung nach, die ich auch so in meiner täglichen Arbeit beobachte. Jetzt nicht unbedingt nur im E-Commerce oder jetzt nicht nur im B2B, sondern egal ob B2B oder B2C, ist es so, du musst schauen, okay, welche Quellen kannst du bereitstellen, die dich als Dienstleister oder als Produktanbieter, egal ob B2B oder E-Commerce, relevant machen. Das heißt, eigene Landingpages, die optimiert sind, eigene Seiten, auf denen du dich präsentierst, auf denen du deine Dienstleistungen präsentierst, im E-Commerce-Bereich zum Beispiel Produktseiten, Kategorieseiten, aber auch Service-Seiten wie zum Beispiel Größenberatung. Ne? Jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt Schuhe verkaufst, dann so ein Size-Guide, würde man so auf Englisch sagen. Also eine Größenberatung, ne? Eine Landingpage, wo du vielleicht einen Blogbeitrag dazu schreibst oder aber eine komplett aufgebaute Landingpage, wo du verschiedenste Grafiken hast, wo du das verschieden aufzeigst, welche Größen wann Sinn machen, welches Fits du vielleicht hast, bestimmte Styles, die du im Shop anbietest, in bestimmten Produktbereichen oder Schuhbereichen. Einfach um dem LLM auch Futter zu geben, was dich als Entität ausmacht, wofür du stehst, was du anbietest und wie man bei dir einkaufen kann und was der Kunde erwarten kann. Weil tatsächlich, ich hatte da mal vor einer Weile einen Beitrag von der Aleida Solis gelesen, die sehr, sehr viel gute Sachen veröffentlicht im Bereich Geo mittlerweile und AI Search, die auch gesagt hat, gerade im E-Commerce-Bereich hat man je nach Branche sehr, sehr viel Unterschiede, zum Beispiel im Fashion-Bereich ist es tatsächlich so, dass so viel solche Service-Seiten sehr, sehr helfen, also Größenberater, Styling-Guides oder Fit-Guides, ne? Da hast du bestimmte Fits, zum Beispiel Slim-Fit, Relaxed, Fit Regular und so weiter. Das kannst du dann zum Beispiel auf deinen Produktbereich ummünzen. Sind deine Schuhe eher so also sind die sehr eng? Ist das eher ein Schuh, der sehr weit ausfällt und so weiter und so fort? Kannst dann auch dementsprechend auf dein Produktsortiment sehr, sehr spezielle Beratung anbieten und dementsprechend auch die Aufgabe übernehmen, die jetzt ein Mitarbeiter im Einzelhandel übernehmen würde oder eine Mitarbeiterin, die dann berät beispielsweise, ne, bestimmte Frauenschuhe, worauf muss man achten, vielleicht was gibt es bei Unterschiede bei den Männerschuhen und so weiter und so fort. Und das ist ein Teil und der andere Teil ist für mich auch sehr, sehr wichtig mittlerweile auf externen Quellen. Ne? Wo werde ich denn genannt und wie? Bin ich auf irgendwelchen Branchenvergleichsseiten, so wie du es auch angesprochen hast? Im Dienstleistungsbereich ist zum Beispiel auch, werde ich auf anderen Portalen genannt, wenn es jetzt darum geht, was sind die besten Dienstleister für den Bereich XY? Gibt es auch solche Speaker-Seiten zum Beispiel? Müsste ich mir in Zukunft vielleicht Gedanken machen, Speaker zu werden oder sonst was? Ne? Und da gibt es viele verschiedene Sachen, die du jetzt nicht direkt in deiner eigenen Hand hast, wo du aber in Zukunft gucken musst, wie du da erscheinen kannst.
Und da, wenn ich da reingrätschen darf, kommt mir nämlich gerade noch eins, weil häufig ja auch gerade bei Dienstleistern das Thema Location eine Rolle spielt. Da spielen dann definitiv dann auch Branchenverzeichnisse wieder eine deutlich größere Rolle. Wenn jemand nämlich deine Dienstleistung sucht in Kombination mit der Ortschaft oder der Stadt oder was oder Region, dann ist es recht relevant, in den Branchenverzeichnissen zu sein, weil die ja häufig dann auch logischerweise Übersichten haben für Städte, Regionen und so ähnlich. Und wenn deine Konkurrenz da drin ist und du nicht, ist das ein schlechtes Zeichen. Ich würde auch noch eine Sache mit reinwerfen, wenn du noch ein bisschen tiefer da reingehen willst und schauen willst, was sind Optionen, warum möglicherweise die Konkurrenz genannt wird und ich nicht, dann würde ich einfach auch empfehlen, den Klassiker zu machen, wie wir das früher in Anführungszeichen auch gemacht haben, wenn Konkurrenten gerankt haben und wir nicht in Google, und würde mal analysieren, ob diese Seite, die genannt wird, explizit diese URL, ob die ein gewisses Backlink-Profil hat, das auffällig ist. Sind da Backlinks, die mich irgendwie darauf hinführen, zu sagen, okay, das könnte eine Ursache sein. Zum Beispiel jetzt hier Dienstleisterbeispiel. Okay, diese eine URL ist einfach in 50 Branchenverzeichnissen drin und meine ist in 2. So, ja, dann wäre das ein Baustein, wie üblich. Es ist nicht das eine Ding, weshalb wir nicht ranken, aber es wäre ein Baustein, an dem wir arbeiten sollten, um am Ende das gesamte Puzzle zusammenzusetzen. Und ja, genauso können wir auch einfach Google nutzen, um den Namen des Konkurrenten zu suchen oder des Produkts des Konkurrenten und seine eigene Seite ausschließen, um nur zu finden, wo wird das Produkt auf anderen Seiten genannt, nicht auf der Seite des Herstellers. Und können auch da einfach mal schauen, sind es zum einen viele Seiten, auf denen die genannt werden? Also einfach mal wirklich auf die Quantität gucken, aber dann natürlich auch auf die Qualität. Sind es alle Spam-Seiten? Okay, dann müssen wir das natürlich nicht nachmachen. Aber sind da hochwertige Verlinkungen von Forbes oder hat der ganz viele Verlinkungen aus Zeitungen, weil der eine PR-Kampagne vielleicht gefahren hat? Ne, da könnten wir von ableiten, ach krass, die haben vielleicht eine PR-Kampagne gemacht, die haben ja in der Bild-Zeitung eine Erwähnung und in der Zeit und wo auch immer. Und dann könnten wir ableiten, vielleicht wäre das für uns auch was, wenn die Konkurrenz das macht, dass wir eine PR-Kampagne, Digital PR-Kampagne fahren und dadurch dann Erwähnungen bekommen oder auch Backlinks von externen Seiten. Also es sind alles keine Geheimtipps. Es ist alles recht offensichtlich und ja, einfach. Das Schwierige ist dann daraus die Schlüsse zu ziehen. Und ich würde da auch einfach noch reinwerfen, was wir ja immer sagen, es gibt nicht wahrscheinlich den einen Faktor, weshalb deine Konkurrenz erwähnt wird und du nicht. Es gibt viele Faktoren, die da reinspielen und mit allem, was du an sinnvollen Maßnahmen dann in Anführungszeichen nachmachst von dem, was die Konkurrenz offensichtlich macht, erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass du ein positives Ergebnis bekommst. Das ist das, was wir probieren.
Definitiv. Ja, und vor allem, hatte ich dir mal vor, ich weiß gar nicht, worüber wir da konkret gesprochen hatten, das hatte ich dir mal privat vor ein paar Tagen geschrieben. Für mich geht es einfach auch darum, zu schauen, dass der digitale Fußabdruck so groß wie möglich ist. Ne? Dass ja, ich sage, okay, ich bin in verschiedenen Quellen, bin ich vertreten, auf verschiedenen Plattformen mit verschiedenen Arten von Content, sei es jetzt ein Gastartikel, ein Fachartikel, sei es mit dem eigenen Content, sei es um ein Advertorial, einen bezahlten Backlink, wie gesagt, wir
YouTube, Videoform, ne? Social Media.
Genau, Audioform, Videoform und so weiter, auch das, was wir zum Beispiel haben mit dem Podcast machen und ja, den anderen Podcasts und weiß der Geier was. Und diejenigen, die uns schon länger verfolgen und die schon länger dabei sind, die wissen auch aus früheren Folgen, dass wir lange Zeit nicht wirklich angetan waren von Backlinks beziehungsweise dem aktiven Kauf und Backlink-Building, weil wir es beide erstens lange Zeit nicht mochten, weil wir selber nicht viel gemacht haben. Auch ich
mag es immer noch nicht.
Ja, ich mag es auch immer noch nicht. Ich habe auch nie als SEO-Dienstleister da großartig was angeboten, explizit, weil ich das nicht anbieten wollte, weil es auch da spezialisierte Anbieter gibt, die halt digitale PR machen, PR oder auch Backlinks und Offpage. Bin ich einfach nicht der richtige Partner dafür. Es ist meiner Meinung nach auch jetzt kein extremer Beinbruch, wenn man das gar nicht aktiv macht, aber ich habe mittlerweile festgestellt, dass wenn man ein bisschen in die Richtung schielt und da auch ein bisschen guckt, wie man vielleicht mal in einen bezahlten Advertorial investiert oder einen bezahlten Backlink auch kauft, das mache ich tatsächlich auch für meine Kunden mittlerweile regelmäßig, jetzt nicht jede Woche, nicht jeden Monat, aber ich würde sagen in einer regelmäßigen Art und Weise, das hilft tatsächlich auch im Bereich AI-Search schon. Also alles rund um dieses digitale PR, bezahlte Backlinks, Advertorials und Co. Das ist tatsächlich so, dass es einfach was bringt. Ist einfach so.
Vor allem ist es halt dann auch einfach notwendig, wenn die anderen es machen. Also es ist auch wieder so eins von diesen Dingen, wie es auch bei der Seitenperformance sagt, die Ladezeit. Ja. Die muss jetzt nicht perfekt sein in den meisten Branchen, die muss nur okay sein. Aber wenn halt alle anderen unfassbar schnelle Seiten haben und unsere ist nur so durchschnittlich schnell, dann ist es wieder ein Faktor, wo wir hinten dran hängen. Und bei Backlinks, wie du sagst, wenn alle anderen das auch machen und die haben die Digital PR und die haben dort 50 Verlinkungen aus irgendwelchen Zeitungen und das machen 5 Konkurrenten und ich nicht, dann ist es ein sehr großer Faktor wahrscheinlich, warum die mehr Wahrscheinlichkeit oder eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie in KI suchen oder auch einfach in Google in den klassischen Blue Links erwähnt werden.
Ja, das Problem ist ja auch, die harte Wahrheit ist halt, Sichtbarkeit kostet. Ne? Sichtbarkeit gibt es nicht umsonst. Du kannst natürlich, SEO ist ein organischer Kanal, du musst keine Ads schalten, theoretisch der Traffic ist ja im Endeffekt kostenlos, außer du bezahlst zum Beispiel jemanden wie mich. Ne? Natürlich, dann ist der Traffic ja mehr oder weniger, wenn man es genau nimmt, nicht mehr kostenlos. Aber auch wenn der Kanal an sich organisch ist und du organisch Traffic und Umsatz machst, ist es für mich, ich sehe es ja immer wieder, auch bei meinen eigenen Kundenprojekten, die Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, die wirklich gut sind und erfolgreich sind und auch wirklich einen Return on Invest haben, die investieren proaktiv auch in sowas wie digitale PR. Tatsächlich haben die jetzt nicht riesen PR-Kampagnen im TV oder in Handelsblatt und Co. und so weiter und so fort, aber die investieren tatsächlich mit einer entweder kleinen PR-Agentur oder auch teilweise Freelancer, die im PR-Bereich unterwegs sind oder Solo-Dienstleister, die da unterwegs sind. Aber tatsächlich, aktuell habe ich sehr viele Kunden oder ein Großteil meiner Kunden investieren aktiv in digitale PR und beziehungsweise in auch klassische PR, um einfach wahrgenommen zu werden. Und jetzt außerhalb von der Google-Suche, außerhalb von ChatGPT-Search und so weiter und so fort, klar, aber auch außerhalb dieser SEO-Bubble wollen die halt immer mehr wahrgenommen werden. Und das bringt halt auch positive Effekte auf das SEO, auf das Geo, auf die AI-Search. Und das muss man einfach dazu sagen, wenn man da bereit ist, Geld zu investieren, dann lohnt sich das langfristig. Ne?
Und es ist ja auch nicht nur
einfach so.
Maßnahme für SEO oder Geo, das ist ja auch einfach eine Branding-Maßnahme. Da kann auch Referral-Traffic drüber kommen, hast du mir auch schon erzählt von Kunden von dir, dass da einfach auch viel Referral-Traffic direkt kommt. Also echte Menschen, die ein Interesse an dieser Marke entwickelt haben oder einfach auf sie aufmerksam geworden sind, weil sie die in anderen Plattformen, Zeitschriften, was auch immer, gesehen haben. Also es ist ja nicht nur so, dass man das ausschließlich macht, um irgendwie sichtbarer zu werden in Google oder in KI suchen. Das hat ja generell Vorteile. Es ist ja auch eine klassische Branding-Maßnahme. Deshalb hat man es früher ja auch gemacht, um einfach die Brand bekannt zu machen und erwähnt zu werden und genannt zu werden.
Ja, das gibt es ja schon länger. Ne, also zum Beispiel sowas, ich habe jetzt einen E-Commerce-Kunden, die arbeiten aktiv, proaktiv schon seit Jahren mit beispielsweise Bloggern, Influencern in Anführungsstrichen, dass es jetzt in dem Bereich jetzt nicht krass Influencer gibt, aber die arbeiten halt mit Leuten, die zum Beispiel selber einen Blog haben und dort selber auch Produkte immer mal wieder platzieren oder die auch auf Social Media immer wieder aktiv sind und da auch ein paar Sachen platzieren. Und der Kunde guckt, dass da wirklich aktiv auch zum Beispiel im Blog auf der Website des Influencers oder des Bloggers beispielsweise immer wieder Kooperationskampagnen gefahren werden, wo dann bestimmte Produkte platziert werden. Oder dann auch in etwas größeren überregionalen Zeitschriften, die auch Online-Inhalte veröffentlichen, auch da dann Produkte platziert werden, wo es dann auch einen Backlink gibt. Und den bezahlt man halt auch einfach. Es ist jetzt leider nicht immer so, dass du sagst, hey, wir haben da ein richtig geiles Produkt, das würden wir dir mal schicken. Und dann schreibst du darüber, das wäre super, und dann kriegst du auch noch einen Gutscheincode oder was weiß ich. Nein, es ist halt mittlerweile, muss man leider dazu sagen, die guten Advertorials und die guten Platzierungen, die musst du einfach kaufen und die kosten halt auch einfach eine Stange Geld. Aber ich sehe es bei dem Kunden explizit zum Beispiel, dass dann darüber auch Referral-Traffic kommt und darüber auch Umsatz generiert wird. Und wir sehen es auch im Zeitverlauf, ein paar Wochen, nachdem das Advertorial geschalten wurde oder schlimmstenfalls ein paar Monate, nachdem das Advertorial geschalten wurde oder auch ein paar Advertorials geschalten wurden, dann merkt man das schon, dass einfach auch der organische Traffic und der organische Umsatz zunimmt. Tatsächlich. Und natürlich liegt es nicht nur am Advertorial. Es liegt natürlich allgemein am SEO und am Geo. Aber man muss auch sagen, das ist ein Teil, der mittlerweile wieder wichtiger geworden ist, würde ich sagen.
Ja, und investieren muss man immer, ne? Wenn es kein Geld ist, dann ist es Zeit. So ist es immer gewesen, so wird es wahrscheinlich auch immer sein. Und die Konkurrenz schläft ja auch nicht, das ist ja das Thema. Bachmann sagt zu.
Super. Bachmann sagt zu für heute.
Für heute. Das war es nicht mit dem Search Effect Podcast, das war es nur mit der heutigen Folge. Wir hoffen, du hast einiges mitnehmen können, wie du, nachdem du letzte Woche spätestens hoffentlich dein Prompt-Tracking eingerichtet hast, jetzt auch mit den Daten, die du dann in den nächsten Wochen daraus sammelst, Maßnahmen ableiten kannst, um mehr Sichtbarkeit zu gewinnen, mehr Menschen zu gewinnen, besseres Sentiment für die Themen, die dich betreffen oder die dir wichtig sind. Und wenn da irgendwas noch unklar oder offen ist, schreib uns gerne einen Kommentar auf Spotify. Schreib uns gerne über LinkedIn, wenn du irgendwas hast, an Themenideen, an Fragen. Wir sind da ja offen. Wenn du Unterstützung im E-Commerce brauchst, da ist Yannick auf jeden Fall der Ansprechpartner und hat immer Platz, glaube ich, noch für ein cooles Projekt. Und wenn du WordPress-Wartung brauchst, weil du eine WordPress-Seite hast und keinen Bock hast, immer dich um die Technik zu kümmern und dir Gedanken zu machen, oh Gott, nachher werde ich gehackt oder ich mache ein Update und die Seite fliegt mir um die Ohren, Hashtag WordPress 7.0, dann melde dich gerne einfach bei mir, da kann ich dir sehr viel Sorgen abnehmen. In diesem Sinne, eine schöne Woche dir und bis zur nächsten Folge. Yannick, du hast wie immer die letzten Worte.
Bis zur nächsten Folge.